Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Na Frank,
na Jens,
wir regen uns gerade wieder über Gutachten auf und über Lackstärken, ne? Weil Frank hatte mir gestern so ein Auto geschickt und sagt, guck dir das mal an, da war so eine Anzeige im Internet, so ein weißer 107er für einen, ja, aus heutiger Sicht absurden Preis, also nicht mehr marktgerecht, so, wo wir es mal so ausdrücken. Und da gibt es dann irgendwie so ein Gutachten zu, wo dann ein Gutachter Lackschichten gemessen hat, und dann steht dann bei einer Lackschicht von 300 Mikrometer, steht dann trotzdem, ja, Originallack, Topzustand. Ja, natürlich ist der Originallack auf dem Auto, aber unter den Schichten, die da drüber sind. Hm. Weil mit 300 Mikrometer ist halt nachlackiert, da können wir uns auf den Kopf stellen. Und gerade bei einem Unilack, also der ist, also ich habe ja tatsächlich, ich bin ja kein Gutachter, aber ich habe ja aus über 20 Jahren Garage 11 und ich bin ja mit meinem Lackschichtenmessgerät verheiratet, das wissen ja viele.
Salutron an der Stelle nochmal gesagt.
Mein Salutron.
Sauron und Salutron, ja, so nenne ich die Folge.
Genau, ich weiß nicht, wie viel Mal ich schon Autos durchgemessen habe mit Lackschichten.
Naja,
du hast ja einen wahnsinnigen Erfahrungswert hinterher.
Naja, und noch viel interessanter ist, wie oft du schon ein Auto durchgemessen hast, bei dem dir ein Erstbesitzer gesagt hat, nein, da ist nie was nachlackiert worden.
Ja.
Und dann irgendwann erinnert er sich, ja, ach so, ja, da war eine Kleinigkeit mal.
Ja. Nee, aber ich kann euch sagen, ein 107er Mercedes im Erstlack, der über 30 Jahre alt ist, der wurde also 30 Jahre lang auch gewaschen und schon mal poliert und ist gefahren worden, der hat eine maximale Lackstärke vielleicht von 100, 110 Mikrometer. Mehr kann das nicht sein.
Ja.
Ist nicht. In der Regel ist es drunter. 70, 80, 90, so. Das sind so die Werte, die dabei rauskommen. Aber doch nicht 300.
Auch da bitte nicht falsch verstehen. Ein Auto, was 200er Lackwerte hat oder auch mal komplett nachlackiert wurde,
macht's Auto
muss,
nicht schlechter.
Muss nicht schlecht sein.
Nein.
Es geht nur um zwei Dinge dabei. Ein absolutes Spitzenfahrzeug ist idealerweise immer eins, was so wenig wie möglich lackiert wurde. Und man muss halt gestehen, wichtig ist, dass das, was halt irgendwo steht, halt auch dann wahr ist. Also was mich halt stört, das habe ich eben zu Jens gesagt, ist, wenn wir als Profis ein Gutachten sehen, dann wissen wir sofort Bescheid. Wir wissen ja eh schon vorher Bescheid, wir brauchen auch den Preis nicht sehen, der da drauf steht, weil wenn das ein Gutachten ist, was eine, ich sage mal, was einen bestimmten Wert haben sollte, dann liegt der in der Regel deutlich über dem, was so ein Auto einen Wert hat. Aber für jemanden, der keine Ahnung hat, der denkt ja, wenn da ein Gutachten dabei ist, von einer offiziellen Organisation.
Von einem Gutachter.
Genau.
Der im Zweifel ja auch bestellt würde vor Gericht, wenn irgendwie ein Unfall wäre oder irgendwas.
So ist es.
Genau
so ist es.
Vereidigter Gutachter.
Dann muss man sich natürlich ein Stück weit drauf verlassen können, dass die Angaben, die da drin stehen, eben auch richtig sind und relevant sind. Und da kann ich nur sagen, die meisten Gutachten, die ich gesehen habe, sind, sorry, das Papier nicht wert, auf dem
wir gedruckt sind. Das ist mein tägliches Brot.
Ja.
Es gibt bestimmte Gutachter hier in Hamburg und Umgebung, da sehe ich das Deckblatt, dann weiß ich schon, was mich erwartet. Ich weiß, 100% steht da 1- oder 2+ als Zustand, egal wie das Auto ist. Ist schon klar. Ja? Du liest die erste Seite von so einem Gutachten und dann steht da irgendwie so ein Geseier drin, über wie schön die Welt ist, da bin ich raus. Das ist mein ewiges Thema, die Gutachten, das geht mir so auf den Senkel, weil die Leute immer meinen, die tun den, wahrscheinlich denken diese Gutachter, sie tun diesem Kunden einen Gefallen, wenn der Kunde ein Gutachten in seiner Wunschhöhe hat und das Fahrzeug dann versichern kann. Also das nervt einfach. Nervt total. Und ich habe jetzt mehrfach Gutachten machen lassen von der Firma Blaulichtgutachten. Gut, der Name ist ein bisschen merkwürdig. Das Logo auch, ehrlich gesagt. Ich habe zu den Jungs habe ich gesagt, das wäre Marketing aus der Hölle, euer Logo. Ist es auch. Egal, ist eine andere Geschichte. da habe ich jetzt ein paar Mal Gutachten machen lassen, die sind wertfrei, weil da kein Geseier drin ist, sondern es geht rein um die Fakten und das sind relativ dicke Schinken und die sind sehr genau. Die beschäftigen sich wirklich mit dem Fahrzeug, die Gutachten.
Das Krasseste, was ich mal gesehen habe, und das habe ich Jens damals auch geschickt, war wirklich mein Kumpel Jan Erik, an der Stelle schöne Grüße und gute Besserung, hat leider mal wieder Probleme mit dem Herzen. Der hat den Gutachten für seinen 129er machen lassen und da hatte der Gutachter tatsächlich so ein, ich nenne das mal so ein Lackschichtenmesser, der quasi das gesamte Auto scannt und mit oder was auch immer, also auf jeden Fall zeigt er dann wie so ein Wärmebild an, wie der Lack ist. Und du kannst daran halt zu 100% erkennen, wo ist es original und wo nicht. Bei seinem Auto ist tatsächlich alles original. Dann siehst du halt dieses homogene Bild. Aber ansonsten siehst du halt, ah, guck mal, da verfärbt er sich, da ist mal was gewesen. Das war für mich, als ich das gesehen habe, völlig Hightech, geil.
Ist ja auch, weißt du...
Weil das ist ja neutral, das geht ja um nichts anderes. Muss ja, nee, nochmal, es muss nicht schlecht sein. Das Entscheidende ist nur, es muss so sein, dass derjenige, der das in die Hand bekommt, auch etwas damit anfangen kann. Und ich habe es Jens vorhin erzählt, bei mir war das zum Beispiel so damals, als ich meinen E500 aus Spanien nach Deutschland geholt habe, habe ich den auch gleich zum Gutachter gebracht und der hat sich den angeguckt und also so viele, und das war so eine Zeit, in der sie noch etwas günstiger waren als heute, wohlgemerkt, trotzdem stand er halt da und hat gesagt, ja, ist ja alles top, ist ja schön und blablabla, was soll denn da jetzt draufstehen? So, und dann habe ich nur gedacht, ich komme doch hierher und ich zahle Geld dafür, damit ein Gutachter das Auto anguckt. Und ich habe keinen Wunschpreis, sondern ich möchte einen realistischen Preis haben. Einer, der im Zweifel auch standhält und einer, der aber auch berücksichtigt, dass das Auto natürlich deutlich besser ist als der durchschnittliche 124er, weil er eben aus Spanien kommt, weil er aus erster Hand war, also weil auch der Zustand gut ist. Trotzdem, das war auch so ein Momentum, in dem ich dachte, ja, wie läuft denn das ab? So. Und da an der Stelle nochmal Vorsicht, für alle. Man ist da ja schnell mal so ein bisschen nachlässig. Es gibt ja Autos, die sich wirklich im Preis entwickeln. Es macht schon Sinn, auch regelmäßig neue Gutachten zu machen.
Ja, natürlich.
Und die können ja, wenn die Laufleistung und der Zustand sich nicht gravierend verändert haben, auch ein Kurzgutachten logischerweise sein. Ja. Aber entscheidend dabei ist wirklich, wenn mal was passiert oder wenn es einen Unfall gibt oder irgendwas, könnte es halt, oder wenn er geklaut wird vor allem, dann kann es halt natürlich sehr schnell strittig sein, in welchem Zustand er jetzt war, wenn das Gutachten Jahre alt ist. Genau. So. Und da geht es ja dann doch manchmal um viel Geld.
Ja, ich alle zwei, drei Jahre sage ich immer ein neues Gutachten.
Weil ich habe mein Gutachten zum Beispiel für meinen G500 Cabrio, wenn ich mich nicht irre, habe ich das machen lassen 2016 oder 2017 oder so. Ich glaube 2016. Da stand da die Hälfte drauf von dem, was jetzt draufsteht. Und das war schon viel. Ja. So, damals war es viel. Und das ist bei anderen Autos auch so. Da muss man wirklich aufpassen. Die Wertgutachten, das macht schon Sinn.
Ja, genau.
Ja.
Der weiße Mercedes war der Auslöser der Diskussion auf jeden Fall.
Ja.
Auch ganz lustig, ich habe hier vor ein paar Tagen komme ich aus der Garage spät Nachmittag raus, gehe hoch. Und dann steht oben jemand in der Einfahrt und guckt so runter auf die Garage 11 und bewegt sich nicht. So stand da so mit dem Handy in der Hand. Ich so, komm, wo ist er, hallo? Dann sagt er, er würde gerade unseren Podcast hören und wäre zu Fuß vorbeigekommen. Und so eine ganz skurrile Situation, er hört den Podcast, bleibt stehen, guckt auf das Garage 11 Schild und dann geht die Tür auf und ich komme raus und ihm entgegen. Und das war für ihn so...
Dann hatte er plötzlich die Stimme von Doppel-Jens und genau. Frank auf den Ohren.
Mit dem habe ich ein bisschen draußen unterhalten, sehr nett, Gero. Der hat mir dann noch eine Mail geschrieben. Er wusste, er wollte mir das letzte schon schicken, sagt er. Und dann hat er gedacht, ach, mache ich nicht, weil das ist vielleicht doof. Und zwar, er hat einen Boxster und da gibt es halt noch eine Neukaufrechnung von damals.
Ja, geil.
Die hat er mir jetzt dann doch geschickt. Da habe ich gesagt, oh, schick mir die unbedingt, finde ich mal spannend, sowas.
Ja.
So sieht man immer, was so die Extras gekostet haben, so auf einen Blick.
Und wie viel Nachlass es nicht gegeben hat.
Ja, genau. Und ganz nett hat er mir nochmal eine Mail geschrieben und war eine skurrile Situation für ihn. So, weißt du, so er hört den Podcast, guckt aufs Schild, steht da zu Fuß irgendwie, so, weil er gerade vorbeilief. Merkwürdig, ne? War lustig.
Ja, gut, ich hatte ja, oder solche skurrilen Situationen hat man ja tatsächlich ab und zu mal, wo man sagt, ja, was ist denn hier? So,
ja. Und dann muss ich noch jemandem zum Geburtstag gratulieren. Ganz herzlich, meinem Volvo. Mein Volvo S90 ist 10 Jahre alt geworden. Am 24.06.2016 war die Erstzulassung.
Oder ist er ein Krebs?
Ja, ist er ein Krebs. Mhm. Na gut, kann ja gut sein, kommt ja daraus ein Scheren, ne, oben bei Schweden. Also 10 Jahre tatsächlich ist der S90 jetzt alt. Mit 105.605 Kilometern. Und ja, unfassbar nach 10 Jahren.
Also, stimmt das mit Krebs? Ich glaube, das stimmt.
Kann sein. Ist total schräg, finde ich das.
Ja. Weil
das ist so ein Auto, das hat man, ja gut, man sieht die ja nicht, aber könnte ja auch aktuell sein. Also Volvo hat damals ein zeitloses Design geschaffen, ist unglaublich.
Naja, gut, und keinen Nachfolger gebracht.
Genau.
Ja, also das, ja, also das hilft natürlich.
Es wird ein Future Classic, ne? Ist ja, ganz klar.
Ja, es hilft, finde ich, bei der Entscheidung, weil das ist so wie bei manchen Kunden, die ich kenne, die wirklich so, wie soll ich das sagen, die haben so ein Groll, weil sie sagen, ey, ich fahre hier ein S-Cabrio oder ein S-Coupé und das gibt es jetzt einfach nicht mehr von Mercedes. Also sie haben mir meine Baureihe geklaut.
Ja.
Ja, weil jetzt ernsthaft, was willst du denn fahren, wenn du ein S-Cabrio hattest? Ein CLE-Cabrio bestimmt nicht.
So, gut, bei also Volvo gibt es ja in Anführungsstrichen, Volvo propagiert ja, dass dieser ES90 diese Elektroflitsche der Nachfolger sein soll, okay, auf dem deutschen Markt. Also tue ich mich schwer mit, weder vom Design noch vom ganzen Konzept her.
Ja.
Aber der S90 stimmt, hat so gar keinen Nachfolger, steht da halt so. Ne?
Ja.
Und ist echt wahnsinnig, was für eine gute Qualität das Auto.
Ja, ja, das haben wir schon, das haben wir in 357 Folgen gehört. Aber du hast
ja, aber jetzt
aber du hast ja
nach
recht.
10 Jahren wieder, weißt du, guck mal, ich bin kein Leichtgewicht. Ich wiege wirklich über 100 Kilo und rutsche jedes
Mal. Sieht man nicht.
Nee, sieht man gar nicht. Ne? Und rutsche jedes Mal über diese Kante von diesem Sitz da rein. Und da ist immer noch keine große Falte drin und die ist auch nicht kaputt, und da ist auch nicht die Farbe ab und das Leder ist immer noch ganz hell, fast weiß.
Ja, wer weiß, ob Volvo nicht das Auto schon lange markiert hat in ihren Unterlagen und sagt, immer wenn der zur Wartung kommt, kriegt er eine neue Sitzwange.
Also, nein. Das Geile ist, er hat halt dieses handschuhweiche Nappa-Leder und das haben sie halt auch heute nicht mehr. Wenn ich mir heute einen Volvo kaufen würde und rutscht da 10 Jahre über die Wange, dann sieht die aber anders aus, das sage ich dir.
Vom Nappa-Elch.
Ja, außerdem ist das so hart, dann tut mir auch weh dann. Es ist schön, dass es noch so weich ist. Nein, also 10 Jahre Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, lieber Volvo. Und damit können wir jetzt die Folge beenden.
Und noch viel älter ist der Volvo, der hier eingezogen ist.
Ah ja.
Ganz spannendes Auto. Ich habe die Bilder gesehen und Jens hat die natürlich wieder gefeiert. Mein erster Gedanke war, okay, ein Volvo 240 Kombi ist ja eigentlich auch immer ein typisches Garage-11-Auto.
Ja.
Und dann guckt man den an und ich habe eben das Auto auf mich wirken lassen, so wie ich das ja immer mache, wenn ich herkomme, mal so irgendwie auch ein Gefühl dafür entwickeln, was ist an dem Auto jetzt eigentlich anders. Und dann setze ich mich da rein und habe dann irgendwie so ein bisschen ungläubig zum Himmel geguckt, hätte ich fast gesagt, zum Dach geguckt und habe da drin ein Schiebedach gesehen mit Kurbel und dachte, okay, habe ich noch nie gesehen, aber gut, ich habe auch nicht in ewig vielen Autos gesessen. Sagt Jens, ja, super selten, weil war keine Factory Option, ne?
Nee, war keine Option beim Volvo Kombi, bei der Limousine schon. Und du musstest es, also der Händler musste das als Sonderbestellung im Werk bauen lassen, das ist hier geschehen.
Und vielleicht hängt das zusammen, aber also ich könnte mir vorstellen, dass es zusammenhängt. Das Auto hat auch keine Dachreling.
Das hängt nicht zusammen.
Nee, also es gibt beides, ja?
Es gibt beides.
Okay.
Lustigerweise hat er aber keine. Es ist tatsächlich gerade bei den späten 240ern sehr selten, dass keine drauf ist.
Ja.
Eigentlich ist immer drauf.
Und dann dieses Rot, was ja wirklich so ein richtiges Rot, kräftig ist.
Ja.
Ne? Übrigens so ein bisschen so wie deine Lamazocco, ne?
Ja, genau.
Und dadurch, dass der Volvo ja dann diese, ich sag mal, schwarzen Fenster hat, beziehungsweise auch alles so in diesem Mattschwarz, was glaube ich echt der Tatsache geschuldet ist, dass es ein bisschen skurril aussieht, weil die hintere Tür beim Kombi ja die Tür aus der Limousine ist und die so ein bisschen abfällt. Und um das zu kaschieren, haben sie den gesamten Bereich schön schwarz gemacht.
Ist ja bei der Limousine
stimmt ja nicht, ist ja bei der Limo auch so, ja genau.
Ja, man hat dadurch im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, sind es ja die Türen oder ist ja noch die ursprüngliche Rohkarosse vom 140er. Der ist 1968 auf den Markt gekommen oder präsentiert worden. Ja. Und ab 69 konnten wir den kaufen. Und diese kleinen, geraden Fenster, die hat man durch diese breiten, mattschwarzen Streifen darunter natürlich optisch vergrößert.
Ja, ja,
dass er so ein bisschen mehr Fläche
hat. Ja, ja, ja.
Aber es sind immer nur die ganz kleinen Fenster aus dem Volvo 140.
Ja, stimmt.
Die sich auch kaum auf... Also auch jetzt, wir haben, es ist ja sehr heiß draußen, die Sonne scheint. Das war auch, der hat keine Klima, aber das ist gar kein Thema, weil der hat so gerade kleine Fenster, wie das halt in einem 60er-Jahre-Auto war. Mhm. Na, nicht, es ist ja eine urlang gebaute Form eigentlich.
Mhm. Naja, und
wenn man das Schiebedach hat, ist nicht nur Schiebe, sondern auch Hubdach. War Franka
so? Ja, habe ich ja erstmal ausprobiert. Ja, genau, also mechanisches Kurbelhubdach, ne, funktioniert super. Und wenn man sich das Auto dann so anguckt, der ist halt auch ein ganz kleines bisschen tiefer gelegt, da mit dieser sportlichen Felge, die ja so schwarz kopiert ist innen, also so, das sieht alles so, wie soll ich sagen, der sieht anders aus als ein typischer Volvo 240.
Genau.
Und es ist eine Mischung aus einer gewissen Sportlichkeit über Farbe, Tieferlegung und Felge, aber auch so einer gewissen Eleganz durch diese doch noch am Fahrzeug auch vorhandenen Chromelemente. Also, dass man jetzt nicht dabei gegangen ist, irgendwie noch einen schwarzen Grill, nix, so, ne? Und diese typischen, die ich immer als so Markenzeichen der Solidität gesehen habe, wo ich mir genau vorstellen kann, an welcher Maschine diese Dinger gemacht werden. Die Scharniere hinten von der Heckklappe.
Ja.
Ja? Und der dazugehörige Griff.
Ja.
Du hast ja das Gefühl so, du könntest an dem Griff das Auto aufhängen, wenn die Klappe offen ist.
Genau.
Also das könnte funktionieren, dass das alles daran hängen bleibt.
Ja, schon deshalb, Wahnsinn. Weil der Wagen nur 1300 Kilo leer wiegt. Das kennt man ja heute gar nicht mehr, so niedrige Gewichte. Mhm. Glaubt man auch gar nicht. Weil man denkt immer, ein Volvo ist ja so sicher und dann hat er die dicken Stoßstangen, der ist schwer. Nee, ist er eben nicht. Der wiegt 1300 Kilo und deshalb ist der auch ganz flott mit der Motorisierung. Also der hat jetzt nicht eine riesen PS-Zahl oder so, aber der fährt gut, der fährt knapp 180, wenn du willst. Und der ist halt, es ist ein 240 GL, also Grand Lux, hieß das damals bei Volvo. Und das ist hier ja top ausgestattet für einen Volvo 240, nämlich eine Lederausstattung.
Wenn GL Grand Lux heißt, was heißt dann GLT?
Grand Lux Touring.
Ah, okay, okay, okay.
Das war das Sportmodell.
Und Touring hat nichts mit Kombi zu tun, sondern mit
Sportmodell.
Ja, okay.
Der
Grand Lux Touring.
Und GLT auch nicht zu verwechseln mit dem Turbo. Der 240 Turbo heißt nicht GLT. Wohlgemerkt, der heißt auch nur 240 Turbo.
Ja,
also, der hat eine Lederausstattung und die Lederausstattung hat dann auch, die ist nicht eine gerade Kopfstütze, sondern die hat so einen leichten Schwung und da drin ist ein Kissen in der Kopfstütze.
Also er hat nicht diese durchsichtigen Kopfstützen, die so geriffelt sind.
Die hat er schon in einer anderen
Aber
Form.
Aber eben dahinter, genau.
Ja. Vorne und hinten. Also er hat Leder, er hat vierfach elektrische Fensterheber, er hat eine Zentralverriegelung, er hat
Alufelgen, getönte Scheiben.
Alufelgen, getönte Scheiben mit Blaukeil vorne. Scheinwerfer, Wischwasch, eine abnehmbare Hängerkupplung hat er. Das Schiebedach, was... Die rote Maurice schrieb einer auf meiner Seite.
Und ein Kassettenfach, was wir beide noch nie im Leben gesehen haben. So durchsichtig mit so, man klappt das so nach unten, wie so kleine Schubladen, aber auch so akkurat. Und das sitzt an der Stelle, wo man eigentlich das Radio erwarten würde. Und dadurch, dass es von der Optik her, ich glaube, es sind vier Kassetten übereinander, oder sind es fünf? Nee, vier. Sieht das auf den ersten Blick so aus, als hätte man das Design der Luftduschen darunter kopiert.
Ja.
Also ganz, ganz strange, sieht irgendwie cool aus,
das
aber noch nie
ich,
gesehen.
Ich auch nicht, habe ich auch noch nie gesehen, diesen Einbausatz, wo immer der herkommt, keine Ahnung. Und dann hat er, er hat im Augenblick kein Radio, ich weiß gar nicht warum, also ist keins drin. Er hat aber auch vierfach diese zwei Wege teuren Lautsprecher, die Volvo damals hatte, vorne und hinten in den Türen.
Mhm.
Also er ist für einen 240er schon gut ausgestattet, kann man nicht anders sagen.
Ja, das ist ja so ein, der Ausschnitt von dem Volvo ist ja so ein 2,5 DIN, nicht 2,5, 1,5, also nicht Doppel DIN, sondern irgendwie weniger als Doppel DIN.
Ja,
ne?
Die hatten ja früher eigene, ganz merkwürdig. Volvo hat ja Radios herstellen lassen, ich glaube bei Alpan und Panasonic, je nachdem.
Mhm.
Und du konntest immer nur auch für dieses komische Fach die Blende kaufen, ohne die Technik. Das kann man getrennt, auch heute findest du das noch getrennt. Das heißt, du kaufst die Blende, ich sage jetzt mal MR2000 Und dann kaufst du dir nochmal das Radio MR 2000, was keine Blende hat, was nur aus Knöpfen besteht, sozusagen. Mhm. Und das sitzt dann dahinter.
Und dann packst du deine Knöpfe drauf draußen und dann...
Nee, umgekehrt, sondern du baust die Technik ein und setzt dann die Blende drüber.
Ja, okay.
Ganz schräg gemacht. Ja, okay. Und die Blende, diese Form, das ist ja mit so runden Ecken irgendwie total bescheuert eigentlich. Und dann hat man... In diesem, der hat ja das neuere Armaturenbrett gesagt, oben kann man auch ein Radio einbauen. Und da gibt es ja auch Volvo-Radios für, die sind aber auch nicht kein DIN-Schacht. Sondern die haben auch ein eigenes Maß und sind genau da oben so reingesetzt in dieses Fach mit so einem Dreieck an der Seite.
Ist das, wenn du das gerade sagst, Alpine und Panasonic. Also Alpine, klar, ist ja jedem ein Begriff für, ja. Für Autoradios, machen das ja auch heute noch. Panasonic wiederum ist so eine Geschichte, wenn du jüngeren Menschen Panasonic sagst, also ich habe noch etwas von Panasonic, was ich täglich nutze, täglich. Ich habe nämlich mal, weil ich irgendwie, ich hatte weder Bock auf Braun, noch hatte ich Bock auf Gillette oder so, sondern ich habe mir damals einen Panasonic-Rasierer geholt.
Teuer.
Und, also erstens ja, aber zweitens, der ist, ich meine nochmal, so einen blöden Elektrorasierer benutzt du jeden Tag, jeden Tag. Den
sieht
Akku
man gar
lädst
nicht bei
du.
Dir.
Doch, doch. Hier, guck mal, wie glatt. Jeden Tag. Und der ist mittlerweile, ich hatte dann geguckt, ich habe den, glaube ich, bei Amazon gekauft. Der ist mittlerweile, also er ist deutlich über 10 Jahre alt. Ich habe immer wieder neue Share-Köpfe gekauft und so. Unfassbar die Qualität. Da hast du ja Angst, muss man ja sagen. Du sitzt dann manchmal davor und denkst, ja, eigentlich könnte ich mir mal einen neuen kaufen. Der funktioniert aber noch, ne? Und du weißt ganz genau, wenn du jetzt irgendwas kaufst, ich glaube nicht, dass die Qualität da besser geworden ist, weil der Kampf... unter den Marken, deshalb auch dieses Thema Panasonic. Also früher gab es Fernseher und so, Panasonic, alles Mögliche. Was gibt es denn jetzt heute noch von Panasonic? Was gibt es heute noch von Panasonic?
Stereoanlagen.
Mir fällt nur der Rasierer ein. Ich glaube, es gibt noch...
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Also wenn du
der
das
Konzern
heute
ist
siehst,
ja National, ne? Gab es ja...
Ist nicht mein Kühlschrank sogar von... Nee, warte mal, wo ist denn... Boah. Ich glaube, ich habe sogar einen Panasonic-Kühlschrank.
Ich glaube auch hier Panasonic
gab's von
Mikrowellen.
Ja. Ja, ja. Aber heute ist ja alles, das ist ja ganz viel, also diese japanischen Marken, so fett wie die damals waren, ne? Sony, Panasonic, keine Ahnung, Aiwa kennt heute auch gar keiner mehr. Nee. War aber keine blöde Marke.
Nee, ich habe
gute Sachen gehabt.
Ich hatte zwischendurch einen Aiwa-Kassettenrekorder in Rot, dunkelrot.
Oh, diesen länglichen?
Ja.
Den haben meine Eltern auch gehabt. Ja. Der stand bei uns ewig in der Küche. Diesen länglichen, so dunkelrot war der.
Genau.
So im Grunde so wie der Volvo, ein bisschen dunkler noch.
Genau.
Ach, Wahnsinn, ja. Ja, also ich finde, es ist verrückt, dass
und
diese ganzen
Unterhaltung... Und danach hatte ich einen Toshiba. T8000.
Ja, stimmt, Toshiba. Sanyo. Ja. Toshiba, Sanyo.
Ich hatte einen Toshiba-Radiorekorder dann. Ganz flachen Design, so mit so eckigen Gitter. So ganz modern sah der aus damals.
Es ist immer, da bleibe ich übrigens immer gerne hängen, wenn
und
so.
Und Toshiba Taschenrechner hatte ich.
Da habe ich einen TI-30 gehabt, Texas Instruments.
Später dann aber.
Texas Instruments.
Mein erster war ein Toshiba.
Auch da, ne? Texas Instruments. Ist das,
nee,
eine,
weißt du, was
ist das eine Firma, die in Texas sitzt?
Vielleicht. Weißt du, was mein allererster Taschenrechner war?
Oh, ein Braun.
Nee.
Oh.
Nein, viel besser. Mein Großvater, der hatte ja ein Fotogeschäft und der ist immer, im Winter war der oft in Afrika und hat fotografiert und hat Bildbände gemacht und so. Und dann hat er eine Singapur-Reise gemacht. Und dann brachte er mir aus Singapur einen Taschenrechner mit, ein Casio, so ein klein, so groß war der. Der hatte so eine Metallfolie oben als Gehäuse, unten war der Schwarzplastik. Und der hatte diese grünen Zahlen.
Ah, grün, genau, die geleuchtet haben.
Wie so eine Leucht, was war das, so Leuchtfäden?
Ja, so wie die ersten,
aber sowas
die es
gab's
rot
hier.
Hatten. Nee,
ja,
die gab es hier nicht.
Das gab es hier nicht. Ja, die Leute, meine Freunde haben mich angeguckt, als wäre ich vom Mars, dass ich so einen Taschenrechner hatte.
Ja.
Und der konnte immerhin Plus, Minus, Mal und durch, mehr konnte er gar nicht. Und
naja, gut.
Hat er auf eine Kommastelle gehabt? Weiß ich gar nicht.
Aber das konnte er schneller als
und
du.
Und ich hatte so einen Casio-Taschenrechner mit diesen grünen Zahlen da drin.
Geil.
Und den hatte mein Großvater mir aus Singapur.
Ich weiß, das war so eine, die waren so tief eingelassen, genau. Das Display. Und ich weiß das auch noch.
Wie
du
so
machst
Mini,
das an
wie
und
so Ultra-Mini-Neonröhren.
Und genau, wie so kleine Neonröhren. Ja. Ja, da gab es, das muss ich auch erzählen, da gab es eine Zeit in Spanien, da wo mein Vater herkommt, die Region in Galicien ist ja tatsächlich sehr, sehr bekannt dafür, dass dort, dass es ein Haupteinfallsziel für Europa für Schmuggelware. Also auch für Ware, normal, aber eben auch für Schmuggelware. Und da gab es in Vigo, das ist eine Hafenstadt, da gab es ein Viertel, das hieß La Piedra. Da konnte man wunderbar Austern essen und so weiter. Aber da gab es auch, und so ist das entstanden, bei den ganzen Ständen, die es so gab, haben die, ich sag mal, unter der Auslage Zigarettenstangenware verkauft, ohne Zollbanderole. Ne?
Ja.
Und zusätzlich gab es dann so kleine Lädchen, die tatsächlich dann auch so ganz schnell alles abgedeckt waren, wenn irgendwie mal dann Razzia war oder ähnliches. Und die haben Uhren verkauft und Taschenrechner verkauft und alles so Elektroware. Und da hat mir damals, und da war ich wirklich, also ich kann mich noch daran erinnern, wie unfassbar doll ich mich gefreut habe, weil mein Vater hatte mir von dort dieses Casio Keyboard mitgebracht, dass er so ein kleines Casio Keyboard, das was bei Da die Melodie eingespielt hat.
Ja.
Weißt du, das ist so ein weißes kleines Ding. Das Teil hat er da gekauft für mich. Ganz ehrlich, ich bin den ganzen Sommer in Spanien mit diesem Ding rumgerannt und hab dann irgendwie darauf versucht rumzuspielen. Das war der absolute Wahnsinn, weil da kamen Dinge an, die es auch in Deutschland für Geld und gute Worte noch gar nicht gab. Ja, das ist so, wie du sagst, mit dem Taschenrechner. Wenn du sowas dann mitbringst nach Deutschland, gucken alle und sagen, was ist das denn? So, weil du kanntest halt ein Keyboard irgendwie von der Band. Ja. Das war halt riesig. Und dann gab es dieses kleine Ding. Ne?
Ja.
Und du hattest das. Und dann kam da und du hattest das gleiche Keyboard.
Ja. So, ne?
Klar, habe ich auch geträumt von einem, wie hieß das damals? Ich glaube, Yamaha, hieß es DX30 oder sowas alle hatten? Ja, wo bei Depeche Mode dann 3 Stück von standen? Irgendwie so. DI30? Irgendwie so ähnlich. Unsere Hörer wissen das besser als wir.
Glaube ich nicht.
Ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die bleiben auch bei Instagram hängen, wenn dann, kennst du das, wenn du so über Instagram diese Videos, wenn so eine alte Musikanlage mit Equalizer, wo du dann die Equalizer so tanzen siehst, wo du zuguckst und denkst, Lied, der so Equalizer, das. So war das damals. Ja, heute nur noch hier Spotify, drückst eine Taste, tschüss, auf Wiedersehen, egal wo, wird abgespielt.
Nicht nur das, sondern du sagst ja einfach nur noch, hey Siri, spiel.
Ja, ja, genau.
Sitzt im Auto und sag, hey Siri, spiel Hamburg 2, und dann läuft das einfach im Radio, weißt du, so.
Ja.
So,
hey. Und damals bist du am Tag des Erscheinens eines neuen Albums deiner Lieblingsband in den Plattenladen gefahren, in Soltau zu Plattenmeier.
Wir haben in Köln vorm Saturn, da haben wir Schlange gestanden, wenn sowas war.
Ja.
Da hat man morgens gestanden, damit man auch als einer der Ersten so ein Ding kriegt.
Ja, und mein Kumpel, ich glaube, er ist mittlerweile ein bisschen sauer, weil er ein paar davon vor vielen Jahren verkauft hat. Der hat immer die Ärzteplatten als einer der Ersten von Plattenmeier geholt. Und vielleicht erinnerst du dich daran, die Ärzte haben ein Album rausgebracht, 2 Tage Prüfung, dann am dritten Tag vom Markt genommen, eher auf dem Index. Und dann mussten sie komplett alles umändern, weil er ja immer 2, 3 Lieder drauf hat. Das weiß heute, auch heute, ne? Die jungen Menschen, die heute die Ärzte kennen, die wissen nicht, mit was für Liedern die Ärzte angefangen haben. Und ja, Jens grinst schon, weil jeder denkt, ja, Ärzte sind ja so Mainstream und so. Ja, nee, ganz und gar nicht. Und dagegen sind die Toten Hosen sind dagegen eine Kirchengruppe, kann man so sagen, oder? Naja. Ja. Kriegst du denn noch irgendeinen Quatsch rein hier? Oder hast diese Woche bist du vielleicht auch ein bisschen langsamer gelaufen, weil das Wetter so unfassbar warm hier ist?
Ja, hier drunter, wenn du hier unten sitzt.
Ich
sitze hier und habe einen Polunder an.
Also hier unten ist es tatsächlich, also da draußen über uns. Sind es ja jetzt irgendwie Grad. 37 Grad. Ja? Jedes Auto, was irgendwie 10 Minuten in der Sonne steht, kannst du
hier sind es 21.
Und hier ist super angenehm. Bist du eigentlich, ich weiß ja, dass du kein Cabrio-Fan bist. Ne? Ich glaube, das wissen unsere Hörer auch. Du hast ja schon ein paar Cabrios auf jeden Fall gehabt, ne?
Mhm.
Also ich weiß von deinem SL, jetzt könnte man sagen, dein Smarty Roadster ist ja auch irgendwie ein Cabrio fast. Aber sonst bist du nicht so ein Cabrio-Fan, oder?
Nee, ich bin kein Offenfahrer.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ist irgendwie nicht mein Thema.
Schmeißt du das Dach nicht hier jetzt, also wenn du jetzt mit dem Smart Roadster jetzt nachher losfährst, nicht
offen? Mit dem fahre ich nicht los. Ich bin nicht verrückt.
Ah nee, der ist jetzt sauber, ne?
Ja. Und außerdem, ich fahre nicht bei 40 Grad in der Sonne hinterher, sitze nicht im offenen Smart Road, sondern lass mich da grillen.
Pass auf, das finde ich immer lustig. Ne? Also die Menschen in Deutschland kaufen sich ein Cabrio für dieses kleine Zeitfenster zwischen es regnet, ist kalt und es ist zu heiß. Hä? Wann ist denn dann der richtige Tag, um damit zu fahren?
In der Mitte.
Ja.
So 22 Grad Außentemperatur. Schönes Wetter.
Ah, okay. Ja, ich bin schon. Ich habe tatsächlich seitdem, und das, ich versuche mir das immer wieder zu erklären, als ich mein erstes Auto hatte und auch darüber hinweg, die 3er BMWs, die E30, die ich gefahren bin, habe ich nie darüber nachgedacht, ein Cabrio zu fahren. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Also gar nicht. Ich wollte eine Limousine fahren, weiß gar nicht warum. Also ich frage mich jetzt, warum will man mit 18, 19 irgendwie eine Limousine fahren damals? Ich keine Ahnung, war halt so. Und dann irgendwann, als ich bei Mercedes angefangen habe, über diesen Gedanken, und da war ich eigentlich schon zu spät, dass man beim SLK, wenn man den kauft, wenn man ihn wieder verkauft, immer ein paar Euro dran verdienen kann. Aber nochmal, ich war zu spät. Ich habe meinen dann im November 2001 gekauft. Da gab es den dann schon seit 5 Jahren. Da bin ich gerade noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber Achtung, das ist ja das Auto, was jetzt meine Eltern immer noch haben. Ich habe ihn damals an meinen Freund verkauft, von einem Freund von mir. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Da bin ich das erste Mal mit einem Cabrio in Berührung gekommen. Und seitdem habe ich tatsächlich durchgängig immer eins in jedem Fall gehabt. Weil ich das immer mal mag. Aber was sich verändert hat, und das mag irgendwie, also das wird irgendwie auch einen Grund haben, offen fahre ich eigentlich ausschließlich, wenn ich privat unterwegs bin. Wenn ich jetzt morgens zur Arbeit fahre oder von der Arbeit weg, auch wenn ich ein Cabrio habe, habe ich irgendwie noch Dinge im Kopf, die mich so beschäftigen, dass ich nicht das Dach aufmachen möchte. Es ist irgendwie komisch. Also das ist eine Stimmungsgeschichte. Kannst du dir das vorstellen?
Nee, ich bin. Cabrio ist, weißt du, ich würde auch. Also 129er Mercedes.
Ja, weiß ich, fährst du mit Hardtop.
Schön. Oder ein 107er, auch mit Hardtop schöner. Eine Pagode ist mit Hardtop. Viel sind die schöner wie mit Faltdach. Und selbst der Boxer, der hier steht, mit dem Hardtop, total schönes kleines Coupé. Ja, also es gibt keinen Grund, offen zu fahren. So. Ich habe es mal ganz radikal getrieben. Ich habe ja mal ein Crossblade besessen. Und ich werde das nie vergessen, da waren so 22, 23 Grad draußen. Dann bin ich mit dem Crossblade von Köln zum Nürburgring gefahren, zu einer Veranstaltung.
Wie weit ist das?
80 Kilometer. Mhm. Alter, ich war dermaßen durchgefroren, ich war so fertig. Du musst dich richtig warm anziehen. Das glaubst du
ja,
nicht,
ja,
wenn
gut,
du
klar.
So offen fährst und dann bei 20 Grad frierst du ganz schön hinterher.
Da muss ich mal drauf fragen, warst du gestern Abend irgendwie draußen?
Ja.
Also sind Harley-Days?
Ja.
Okay, weil ich war gestern in der Stadt und das waren natürlich super, 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 super viele Harleys unterwegs.
Die sind aber ich hatte heute,
es tatsächlich nicht
ich.
Gelesen. Ja, ja.
Wenn die du werden mit deiner schwarzen Kutter an der Ampel stehst, fällst du eher um, glaube ich, heute. Dann ist ja auch diese Harley-Cruise ist abgesagt worden. Also dieses Cruising.
Aha.
Ist ja alles abgesagt worden wegen der Hitze.
Ja, okay.
Und Hardy war vorhin hier, mit seiner, der hatte so eine
Hardy Davidson.
Nee, der hat eine Hardy Davidson, der hat so eine Honda,
ja.
So eine 125er, so ein Asienroller, weißt du? Mit einem Sitz und so einem dahinter, so wie man die aus Asien aus den Filmen kennt.
Aha, okay.
Vorne mit so einem Beinschild und so.
Ja, okay.
So, sieht aus wie ein zu großes Mofa mit Beinschild.
So. Ja, okay.
Und er hat einen schwarzen Helm auf und kam mit kurzer Hose und so, kam hier rein und sagt, boah. Und er war hier heute Morgen um 10, also da stand die Sonne noch nicht ganz oben.
Ja.
Und er sagt, Alter, ist das brutal, wenn du fährst, ist es angenehm und dann stehst du plötzlich an der Ampel. Und dann stehst du irgendwie eine Minute an der Ampel mit diesem schwarzen Helm, du gehst kaputt.
Ja, ich habe gestern, das fand ich cool, gestern habe ich das luftigste Auto, also wenn du bei Crossblade bist, Crossblade ist ja nur eins der luftigsten Autos, ein Z1 irgendwie noch, ne? Und gestern ist tatsächlich jemand, und die siehst du eh selten, weil du die ja kaum fahren kannst, mit einem Hammer H1 Vollcabrio ohne Türen gefahren, mit seiner Freundin.
Ist es erlaubt, ohne Türen?
Ja, 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 das Ding ist ja, ich meine, das Ding sieht, also das ist ja irgendwie, wie soll ich das sagen, den kannst du ja, ich bin einmal so ein Ding gefahren, ne? Den kannst du auf einer Straße in Hamburg nicht bewegen. Das Auto, was ich gefahren bin, hatte Reifen, da konntest du links und rechts die Beschriftung nicht mehr lesen. weil du überall am Bordstein und überall hängen bleibst permanent. Weil der ist ja wirklich überbreit.
So. Ja.
Das ist ja auch wirklich so, dass du, also ich möchte behaupten, wenn du auf dem Fahrersitz sitzt und deine Freundin sitzt auf dem Beifahrersitz, du kannst nicht ihr Bein berühren. Also die Mittelkonsole ist so, wie bei uns beiden hier, so quasi, so breit ungefähr ist so ein Hammer 1.
Das ist ja auch so ein, du kannst ihr Bein nicht berühren, das ist ja auch so ein...
Naja, normal kannst du das ja bei jedem Auto, wenn du neben deiner Frau sitzt.
Ja.
Das meine ich damit. Ja, so, beruhig dich, Schatz.
Ich fahre jetzt wieder Schatz, ich schreibe nur schnell die WhatsApp fertig, bevor die nächste Kurve kommt.
Ja, da ist was dran. Ja, aber schade.
Das machen inzwischen auch Fahrradfahrer. Die fahren auf dem Fahrradweg und sind gleichzeitig im Handy am Tippen. Hm. Ey, bist du echt?
Hm. Ja, ich will das fast nicht aufmachen mit den Fahrradfahrern.
Thema mit auch Fahrradfahrer, die permanent... die eigentlich gar keine Regeln kennen, also über Rot, über Ampeln fahren, tralala. Diese Woche war das mal Thema im Spiegel, war online auch ein Artikel darüber. Und das bei uns da zu Hause in Eimsbüttel an der Kreuzung, das ist ja normal.
Also, ja, aber da wirst du ja als Fußgänger auch mal weggekachelt, ne?
Ja, du wirst als Fußgänger weggekachelt und das Normalste ist, bei Rot einfach zu fahren, nicht bei Grün.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ja, oder man nimmt gerade das, was gerade funktioniert, weißt du? Man fährt die ganze Zeit auf der Straße, dann ist die Ampel rot und dann fährt man irgendwie so über einen Fußgängerweg dann doch noch rüber.
Ja, oder so. Aber bei uns da an dieser Kreuzung, wenn ich morgens, ich gehe immer um 5:30 oder 6 mit dem Hund die erste Runde, ist da Sodom und Gomorra. Jetzt gibt es neuerdings auch Autos, die bei Rot über diese Kreuzung fahren. Die kurz vorne dann ranrollen und dann drüber fahren. Und ich sehe dir, ey Leute, ganz ernsthaft, es gibt doch einen Grund, warum es diese Regeln gibt.
Ja.
Es hat doch irgendwie eine...
Ja.
Und was ich nicht verstehe, ich rufe, die bei Rot drüber fahren, ich rufe immer hinterher, klappt schon bei Rot, ihr kommt noch rüber. Gestern wieder so eine ältere Dame auf ihrem beschissenen E-Bike kachelt da bei Rot komplett über die Kreuzung und aber an der Kreuzung aus der Straße, sie kommt aus der Waterloo-Straße raus, steht ein Vater mit seiner kleinen Tochter, die auf einem Kinderfahrrad, und die stehen bei Rot an der Ampel und warten. Und die fährt bei Rot. Was soll das?
Ja, auch das Signal an die Kinder, ne?
Nee, das ist im Sinne des Wortes asozial.
Ja.
Ey, ganz du, ernsthaft, und was ich nicht, mich regt das von mir, das Thema regt mich so auf, weil mich regt das so auf, es wird immer so, die Fahrradfahrer sind die Guten, so weißt du, dieser grüne Anstrich, so ich tue was für die Umwelt und alles gut, am Arsch, wirklich am Arsch.
Ja.
Das ist wie, dann liest du abends im Abendblatt online, hier irgendwo in Bahrenfeld oder so, ist ein Radfahrer ums Leben gekommen, ein älterer Herr, der ist nämlich auch Fahrradweg und einfach auf die Straße gefahren. Vom Fahrradweg abgebogen, wollte wohl auf die andere Straßenseite, hat nicht geguckt, pam, Auto, tot.
Ja, und ich meine, und der Autofahrer wird auch seines Lebens nicht mehr froh.
Ja, es hat also, immer alles mehrere Seiten.
Genau, also das. Ich finde aber, ich habe neulich, das hat dann witzigerweise, habe ich so ein Ding neulich gesehen und mein Freund Tobi hat mich dann aufgeklärt. Er sagte nämlich, ja, hier, der und der aus unserem Freundeskreis hat sich jetzt auch so ein China-Klapprad gekauft. Ich sage, nee, kenne ich nicht, was meinst du? Ja, das sind diese China-Klappräder mit Akku, die fahren 40 ohne zu treten.
Ja,
und ich so, ja, Alter.
So ein kleines Ding und dann sitzen die da.
Ja,
mit Badelatschen ohne Helm drauf.
Ja, und fahren einfach 40 ohne zu treten.
Ja.
Ja, und du guckst so und denkst so, was ist aus der Menschheit geworden, ey? Was ist aus der Menschheit geworden, ey? Was ist das?
Nee, also ich meine, was ich ja auch gar nicht verstehe, ist auch, in Hamburg fahren die ja ohne Ende rum. Überall wird über Sicherheit gesprochen, über man sollte einen Helm tragen beim Fahrradfahren und. Und dann kommen wieder zwei so Jugendliche vorbeigekachelt auf so einem E-Roller.
Auf so zu zweit da drauf, ja. Also, mit Einkäufen links und rechts am Henker.
Dann denkst du dir immer, mit diesen E-Rollern, ich verstehe den Gesetzgeber da gar nicht.
Das verstehe ich nicht.
Ich meine, das ist vielleicht in ländlichen Gebieten nicht so verbreitet, aber hier in der Stadt, das ist ja eine Plage.
Vor allem, geh mal ins Krankenhaus und sprich mal mit denen, was da in der Notaufnahme landet.
Ja.
Wie viele Schultern und sonst was die Leute kommen.
Ich verstehe, das lässt mich sprachlos zurück.
Ja.
Lässt mich sprachlos zurück.
Ja, ja. Ja.
Komisch, ne? Weil vielleicht bin ich auch zu alt, dass ich mich über sowas jetzt aufrege, keine Ahnung.
Ja, nee, ich glaube, das ist witzigerweise für unsere Hörer. Manche werden das super nachvollziehen können, andere werden sagen, okay, die Probleme habe ich nicht. Es ist natürlich auch so ein Hamburger Phänomen, weil hier, also der Verkehr hier in Hamburg hat sich dramatisch verändert in den letzten 20 Jahren. Dramatisch.
Ja.
Es sind viele Straßen. Ich muss da auch einen ärgern, das muss ich auch erzählen. Also ich kriege jetzt demnächst auch Post, weil ich an einer Stelle abgebogen bin, wo man nicht abbiegen kann. In Hamburg gibt es ja Ringe. Also Ring 1, Ring 2, Ring 3. So. Und da gibt es den Ring 3, den muss ich morgens immer fahren und muss dann vom Ring 3 quasi queren, Steilshoper bis zum Ring 2. Früher konnte man an der Stelle abbiegen. Jetzt hat man gesagt, nö, da kann man nicht mehr abbiegen. Wir machen hier auch einspurig, weil wir machen da rechts die Busspur hin und du musst dann zur nächsten Kreuzung fahren, musst rechts abbiegen, musst durch einen Wendekreisel, musst dann wieder zurück, stehst an der Ampel, musst wieder links abbiegen, stehst an der Ampel, musst dann rechts abbiegen, dann darfst du das machen. Ich fahre da lang und ab und zu sehe ich dann vor mir, wie die Autos dann trotzdem abbiegen, weil die Ampel ist schon rot. Die Ampelschaltung ist noch so, dass du abbiegen kannst, ne? Und biegen zwei vor mir ab und ich denke, ja komm, mache ich jetzt auch. Stehen zwei Polizisten mit dem Block und ich krieg Post. Und da habe ich nur so gedacht, weißt du so, also du hast ja das Gefühl, man will ärgern. Man will den Verkehr zum Erliegen bringen, weil diese Ringe waren eigentlich ja so ausgelegt, dass du im Grunde die kleineren Straßen entlastest, weil das gut ausgebaute Straßen waren. Deshalb heißen die ja Ring. Also das wird ja einen Grund haben, warum die nicht nur einfach Straße heißen, sondern so. Und es ist so nervig, was die machen. Und das ist an so vielen Stellen so. Und ich finde das urban total okay. Also ich finde zum Beispiel bei dir, wo du wohnst, finde ich es gut, dass es insgesamt verkehrsberuhigter ist. Aber genau das offensichtlich führt ja dazu, dass es dann so Hirnis gibt, die der Meinung sind, ja, ist verkehrsberuhigt, aber wenn links und rechts kein Auto kommt, fahre ich auch bei Rot über die Ampel. Wo du dann denkst so, oh nee, ey.
Ja.
Ne, so. Ja. Und gut, jetzt muss man sagen, auch da, ich meine, das wirst du hier vielleicht nicht so haben, ne? Aber etwas aus meinem Leben als damals Mercedes-Verkäufer, heute kriege ich es nicht mehr ganz so eng mit. Die schlimmsten Tage, an denen du wirklich ernsthafte Konfliktpotenziale hattest, sind die heißesten Tage des Jahres. Die meisten geraten irgendwie durch die Hitze, ich sage immer vorsichtig, unter Druck. Da scheint es, ja, definitiv. Also definitiv sind wirklich die harten Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, die haben alle stattgefunden im Sommer an den heißesten Tagen.
Witzig.
Ja, also und das ist auch noch heute so. Das war auch gestern. Ich habe drüber geredet morgens und dann erzählte mir ein Kollege gleich mittags eine Geschichte, die auch so war. Die Menschen haben eine kurze Lunte bei den Temperaturen. Das ist mit Sicherheit auch zu erklären. Irgendwie.
Naja. Das ist ja gut, dass hier unten nur 21 Grad sind.
Das ist gut, ja. Das ist gut. So, und in dem Sinne habe ich folgende Idee. Ich habe hier mal wieder so ein schönes Querquartett vorne drauf. Eins deiner Lieblingsautos, würde ich sagen.
Ja, da oben auch in der Packung drin, C111.
mit den ganzen, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Es gibt ja jetzt von dem Alpha 145 oder 147 so eine Recreation. Keine Ahnung, ob das auch nur KI ist. So ein bisschen so, also von dem DTM-Auto. So ein bisschen so wie von dem 190 Evo, der gebaut wurde.
Hey, wo du gerade Recreation sagst, ich weiß gar nicht, wie mich diese Anzeige erreicht hat. Habe ich plötzlich eine Anzeige vor mir, da wird ein Peugeot 405 in Kroatien verkauft.
Ja.
Ein 3 Liter V6.
Ein 405 3 Liter V6
gab es? Mit einem 3 Liter V6 und mit dem kompletten Umbau wie aus Taxi.
Ah, ja.
Mit diesen Spoilern vorne, hinten auf dem Dach. Das komplette Paket mit diesem riesen Spoiler vorne dran. Boah, in weiß mit braunem Leder. Dann habe ich gesagt, boah, ist der geil. Aber brauchst du gar nicht kaufen, kriegst du hier gar nicht über den TÜV. Das Ding mit den ganzen Spoilern. Total cool. Und, ach, was ich noch sagen muss, übrigens habe ich ganz vergessen.
Und soll ich dir was sagen?
Ich weiß, ich habe dir schon
du machst den gleichen Fehler wieder.
Ich?
Ja.
Warum?
Weil du den Fehler schon mal gemacht hast und dann schon mal ein Hörer geschrieben hat, du redest Mist, das ist ein 406 im Taxi.
Ich meine auch 406,
sorry. Ah, weil ich nämlich gerade dachte, gab es den 405 mit 3 Liter V6?
Nee, 406, sorry.
Ja. Siehst du, witzig, aber du machst den identischen Fehler 2 Jahre später und mein dummes Gehirn.
Ich bin jetzt zu alt, weil 406 ist eigentlich zu modern für mich. Aber modern, genau, ich hatte die neue Oldtimer-Markt natürlich im Briefkasten und das ist mal eine geile Ausgabe.
Mit AMG. Der AMG-Story.
Ja. Ja, also wirklich toll.
Da durfte ich ja dabei sein.
Ja, und es ist wirklich, also wirklich toll, mal so die Story einfach von Anfang.
Das ist geil, ne?
Ja, und der geilste Part war, wie dann so geschrieben steht, so beschrieben steht, so ja, und dann ist da diese Garage und alles auseinandergebrochen, weil so viele Leute mit ihren Strichachtern kamen, die nicht genug Leistung hatten. Und in meinem
Kopf... Und das kann man sich gut vorstellen.
In meinem Kopf sah ich dann plötzlich getunte Strichachter, die dann irgendwie 240 PS haben.
Oder ah, so. Da ist man nicht hingekommen, aber...
Wieso? Der hatte doch schon 185 oder 280 E. Meinst du nicht, dass man da auf 240 PS
gekommen ist? Nee, jetzt möchte ich behaupten, dass ein Strichachter mit dem 28er noch keine 185 PS hat, 123er schon.
Sondern?
Weniger.
Weniger, okay, dann hatte der weniger. Dann hat der 280e als Strichachter weniger gehabt, alles klar. Frank, du Mercedes-Spezi. Also nochmal, dieses Bild vor Augen, da stehen dann so getunte Strichachter irgendwo und warten darauf, freigelassen zu werden. Dann habe ich gedacht, brauchst jetzt gar nicht loslegen und in irgendwelchen Portalen nach getunten Strichachtern gucken, weil die gibt's gar nicht.
Nein, die gibt's nicht. Nee.
Die gibt es nicht.
Also es gibt heftige Umbauten.
Die sind verheizt worden damals im Alltag und dann waren sie weg und Sache erledigt.
Es gibt geile Umbauten. Helge, Kumpel Helge hat auch einen geilen. Der hat einen, hier, wie heißt das? Sag mal den dunklen Grünton Metallic. Ganz bekannt. Nee, Zypressengrün?
Scheinbar doch nicht so bekannt.
Zypressengrün?
Nee, Zypressengrün ist relativ
kräftig. Nee, das ist kräftig, das ist ein bisschen heller.
Egal.
Dunkles Grün, ja. Spitzenname Kohlenkasten, ein Strichachter Coupé mit dem 5-Liter V8.
Ja, das ist
nicht das, was ich meine. Aber ganz geil
umgebaut. Ja, das ist nicht das, was ich meine.
Nein, du meinst natürlich
zeitgenössisch. Ich sehe eine Limousine, die richtig hinten Doppelrohr-Sportauspuff dann hat. Dann die... wahrscheinlich hier irgendwie eine AMG-Felge drauf ist, die ist ein bisschen tiefer, dann sehe ich irgendwie vorne unter der Stoßstange lächelt mich ein Ölkühler an, zusätzlicher. Und innen drin hat er irgendwie ein Sportlenkrad.
Genau, Silberpfeil statt vorher. Genau,
und hat nur einen einzigen Recaro-Sitz drin, nur der Fahrer hat den. So ein Auto sehe ich vor mir und das würde ich natürlich nicht finden. Das fände ich cool, das fände ich richtig geil.
Ja, also der Tag war echt krass cool dort unten. AMG hat halt eine Wahnsinnsgeschichte. Und für mich war es halt einfach auch schön zu erleben, dieses Spektrum, weil wir hatten ja so ein 280e AMG dabei.
Auch also sehr den geil, 123er. Der 123er. In so einem Kaminrot.
Ja, genau.
Sieht richtig scheiße aus eigentlich.
Ja, genau. Also irgendwie so eine, du denkst im ersten Moment, das ist englischrot, aber nee, es ist so Metallic.
Ist das nicht Cayenne Orange gewesen?
Der ist auf jeden Fall Metallic.
Ich meine, das ist Cayenne Orange, heißt die Farbe.
Das kann gut sein. Ja. Das kann gut sein. Und die ganzen Autos, die wir da
hatten... Das kommt bei dem billigen Papier von der Oldtimer-Markt nicht so raus, dass es Metallic ist.
Oha. Jetzt hast du es wieder umgestoßen mit dem Arsch.
Genau.
Die Autos waren alle sehr, sehr spannend. Und was mir aufgefallen war... Das ist natürlich, also für mich sind es ja immer Details, wenn du dich mit einem Auto auskennst. Wir hatten zum Beispiel einen E50 da und habe ich mich gewundert, warum hat dieser komische E50 keine AMG Condor Ledersitze, so hieß das damals, Leder Condor. Das war auch so ein etwas glatteres, aber dennoch sehr, 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 sehr strapazierfähiges Leder. Also wirklich eins, was du gar nicht kaputt kriegst. Du siehst nie einen schlechten Sitz.
Wie aber. In der Condor halt, wenn du geflogen bist, Langstrecke.
Ja, genau, ja. Damals. Und der hatte halt die normale Innenausstattung, ne? Und dann habe ich natürlich auch gleich mal Fahrgestellnummer mal angeguckt. Ja, ist halt einer der, also das ist eines der Homologationsfahrzeuge. Das heißt, also da hat man den Motor und die Technik drin ausprobiert, aber hatte natürlich die Innenausstattung noch nicht fertig. So.
Ja.
Und nachher übrigens, das ist auch eine Besonderheit und die kommt oft erlösschmälernd zur Geltung. Muss ich immer wieder lachen. Die E55 hatten auch immer dieses AMG-typische Sitzdesign. Es sei denn, es ist ein 4MATIC, Weil der 4MATIC ist immer ein umgebauter 430 und du konntest dich entscheiden, ob du die Innenausstattung behalten möchtest oder ob du die AMG drin haben willst. Ja. Deshalb gibt es oft Fahrzeuge, die angeboten werden, die im E55, ist auch jetzt gerade wieder einer, irgendwo habe ich einen gesehen, ein E55 und du siehst den Wagen und denkst so, also er steht auch nur als E55 T-Modell zu verkaufen, 210er, und du siehst den Wagen auf dem Bild und denkst, ganz schön hoch. Dann guckst du die Innenausstattung an und denkst, ganz schön normal. Und dann weißt du, der hat vergessen zu sagen, dass das ein Viermatic ist.
Ja, aber gibt's und ja das, eh nur eine Handvoll von, ne?
Es gibt nicht viele, genau. Ja. Aber das ist ja eigentlich erlössteigernd, weil es was ganz Besonderes ist, aber steht gar nicht drin bei dem Auto. Ja. Naja, also.
Und, also übrigens, der Artikel ist auch schön geschrieben, weil der ist ohne Effekthascherei. Du hast ja oft, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann ist das so, weißt du, wie ich meine?
Was aber auch genau alle AMG, die dort waren, prägt.
Ja.
Weil die waren ohne Effekthascherei. Ja. Jede Sache, die optisch hatten, hatte einen Sinn.
Ja, aber das ist vorbei.
Hm.
Ja.
Hm.
Ja, komm, guck dir die ganzen AMG-Schluren hier an, die hier rumfahren, diese
Jens,
AMG. GLE, irgendwas.
Jens, das hättest du aber vor 15 Jahren zu dem einen oder anderen Auto auch gesagt. Und heute, wenn du dich damit beschäftigst, kommt es dann raus. Und wir hatten zum Beispiel ein Auto dabei, das im Grunde, es war ganz witzig, eigentlich keiner so richtig beachten wollte. Und das steht da auch in dem Artikel drin. Der CL65.
Ja.
Wenn du dir den anguckst, ist der eigentlich ziemlich schlicht.
Mit diesem brutalen 525 PS Motor.
612.
612 PS.
Mhm. Ein CL65 oder überhaupt dieser V12 Biturbo-Motor.
Ja.
Wenn du das damals, du wusstest ja, es gibt einen 55er und das macht alles Spaß und einen tollen Klang und so, aber dieses 12-Zylinder-Geschichte, das ist es ist eine andere Welt. Und du hast heute bei dem Auto noch Leistungswerte, wenn du jetzt nicht unbedingt 0 auf 100 nimmst, weil 0 auf 100 ist keine Paradedisziplin für einen Hecktriebler. In der Regel nicht. Aber wenn du dann siehst, was passiert ab 100 bis 200 80 bis 300 bis was auch immer, ne? Ist unglaublich. Also, dass so ein Motor halt extrem leistungsfähig ist und der auch eigentlich eine geringe Literleistung am Ende hat, beziehungsweise nicht mal, also ist nicht mal viel Leistung. Du konntest ja aus den Autos, und auch das wurde nicht selten gemacht, die sind auch übrigens komischerweise alle so ein bisschen in den Export verschwunden. Du hast ja damals so ein CL65, hast du zum Tuner gebracht und hast den einen Tag später wieder gekriegt, ohne Mechanik zu verändern, mit deutlich über 800 PS. Weil das war gar kein Problem. Also einerseits digital, andererseits dann eben auch über Ladedruck. Wahnsinn. Was du da rausholen kannst an Leistung, ist geisteskrank. Schräg. Und das ist halt schon total cool. Und ja, du hast recht. Also ich fand das auch super, super, super interessant. Und dieses Spektrum von Fahrzeugen, auch mit dem, gut, haben wir ja jetzt
auch. Ein C36 war dabei, da stehe ich auch total drauf.
Ist eins meiner Lieblingsautos. Ich ärgere mich auch.
Das ist noch immer, wie soll ich sagen, es ist immer noch nicht so richtig im Fokus, glaube ich.
Nee, ist es nicht. Und der C36, das will ich auch immer wieder betonen, der hat noch den höchsten Tuning-Ansatz. Weil diese sogenannten, das ist nicht böse sein, dass es jetzt ein bisschen Mercedes-lastig wird, ist, diese sogenannten Einführungsschriften, das ist so ein Buch, was es dann immer gegeben hat, insbesondere für die Werkstatt, wo drin stand, was unterscheidet jetzt diesen C36 von seiner Basis C280.
Ja.
Und da sind dann so Einstellwerte drin und Drehmomente für bestimmte Themen und unterschiedliche Teile, wo man drauf achten muss, ja, dass man dann nicht irgendwie eins vom 280er nimmt und. Aber da sind auch so ein paar Sachen drin beschrieben, wo du denkst, ah geil, okay, das ist noch, hat noch einen Tuning-Ansatz. Also zum Beispiel gibt es vom Luftfilter gibt es so einen Ansatz, und der ist einfach raufgenietet, quasi, so ein Kunststoffansatz, der einfach raufgenietet ist. Und wenn du das siehst, denkst du, ja, das war halt Tuning. Die haben sich halt damals was überlegt. So, wie macht man es unter den Bedingungen, ohne dass man alles neu, ich sag mal, kreieren muss. Ne? So. Und muss ich gestehen, ein C36 ist einfach ein Erlebnis zu fahren, weil er eine tolle Leistungsentfaltung hat und weil ein rein Sechszylinder, machen wir uns nichts vor, du sagst das ja auch immer wieder, eigentlich eigentlich braucht kein Mensch mehr als das. Weil viel besser wird es nicht.
Nee, also von der Laufkultur her nicht.
Nee, und auch, von, und auch wenn man will, von der Leistung, weil da ist ja alles rauszuholen, ne?
So. Ja.
Naja. So, aber wir wollen jetzt eigentlich Quartett spielen.
Ah ja, und genau. Zwar und da haben wir ja einen Wankelmotor, ne? C111. Habe ich hier wieder gepostet. Das ist vor zwei Tagen. Dieser Mazda 787B, dieser Rennwagen.
Boah, ja, das okay, das ist ja.
Das ist der Klang, krankste, ne? Motor vom Sound für mich. Wirklich, ist wirklich. Und das ist ein 2,6 Liter, vier Scheiben Wankel.
Ja.
Alter, das ist so krank. Leute, googelt das, hört euch das an. Mazda 787B. Den wirst du nicht mehr los.
Schade, dass es den nicht mit Straßenzulassung gibt, ne? Heute ziehe ich als Land Erster. An. Ja, genau. Stimmt. Da gibt es ja so, gibt es nicht so in Malaysia und so, einen Präsidenten und irgendwie so einen König, der ganz viel, naja, wer weiß auch immer.
Gibt es da mehrere Könige in Malaysia? Man weiß es nicht.
Ach ja, scheiße.
Kann ich das raten?
Das kannst du definitiv raten, ja. Das,
C111.
Eigentlich ist das, also jetzt nochmal, das Quartett ist aus den 70ern. Das ist ein wirklich altes Quartett. Und so wie hier drauf ist, wie soll ich denn das beschreiben? Ganz Jens, also Jens, es ist eins. Scheiße. Ein Sportwagen, mit dem auch Rallye gefahren wurde.
Ein Sportwagen, mit dem auch ein Porsche, 911.
Ja.
Safari.
Ja, ist das. Guck mal.
Nee, ist nicht.
Nee, aber tatsächlich, guck dir das mal an. Das ist ein schmaler, früher, das ist ja ein.
Das ist irgendwie so ein 2,4er, 2,2er.
Genau.
Nee, ist ein 2,2er. Der hat ja noch verchromte.
Guck mal, ja, verchromte Dings. Gitter unten.
Ja, und dann so.
Vier Zibis.
Ja, ist ganz geil.
Ist das nicht geil?
Wenn hier du steht bedenkst, aber, der ist in der. Er hat hier, die Daten, da kann ich mir nicht vorstellen, er hat angeblich 2,7 Liter und 192 PS. Was ist das denn für eine Angabe? Soll aber 911 S sein. Habe noch nie gehört, die Daten. Gut, kann ja sein. Also 190 PS, okay. Dann aber bei 2,4 Liter, nicht bei 2,7.
Also ist ja sogar optisch, ist das gleiche Braun?
Ja. Nee. Ja doch, könnte sein.
Doch, könnte sein, ne?
Und das hier ist aber, hier, mit Kärntner Zulassung, Schwarzblechfahrer nennen die in Österreich, die alten Nummern.
Achso, haben wir ja neulich drüber geredet?
Ja. Hat er hier, das ist so ein Schwarzblech.
Ah, okay.
Ein Kärntner 2, ja. Ganz cool. Ja, was alles gibt. So.
Was alles gibt, ne?
Ja.
Ja gut, das war jetzt alles zu einfach, aber du hast auch gut geraten mit Sportwagen für Rallye. Das, man muss ja sagen, 911 ist ja jetzt kein typisches Rallye-Fahrzeug, aber irgendwie dann doch, ne?
Ja.
Kann man das raten?
Ja.
Ja, ist geil. Er hat so die Achseln hochgezogen und hat gesagt, ja, so nach dem Motto, ich könnte das raten. Ob du das kannst, weiß ich nicht. Genau das hat er gedacht. Ist so ein Arsch manchmal.
Das muss ich dir einen Tipp geben, ne?
Wir sind in den 70ern, ne?
Ja, wir sind ganz am Anfang der 70er, aber.
Oha, also was
das
Kleines.
Das ist ein Fahrzeug, das wurde nur 70, 71 gebaut. Oder 79, also 70er und 71er Modelljahr gab es dieses Auto nur.
Ein deutsches Auto?
Das ist ein deutsches Auto.
Ein NSU?
Nein. Hm. Ja, aber die
ein Tipp. Audi?
Nein, das ist kein Audi.
Ein DKW?
Nein, auch nicht. Aber ich wollte dir einen Tipp geben eigentlich.
Ja, ne? Warum sagt der NSU? Naja, egal. Ich weiß ja schon mal, dass das ein deutsches Auto ist. Ja, es ist auch schwer zu raten ohne Tipp. Also da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz. Have you what?
Na? Wie war in der DDR die Abkürzung für einen Volkspolizisten?
FOPO.
Ja. Was ist mein Tipp?
Ein Volkswagen Porsche, ein 914er.
Hä? Ja, ist richtig. Aber ja, was Besonderes, ein 6er.
Oh.
914, 6.
Ah, deshalb das sind die sind 3 Euro wert.
Nee, deshalb gab es den.
Hat
den
Jens nicht noch so einen?
Ja, den gab es nur 2 Jahre.
Ja, okay.
Genau. Und da ist der 2 Liter 911er Motor drin. Der hat auch 5 Loch Fuchsfelgen und ein Fopo hat sie. Ja, genau.
Ja, ja,
ein Fopo. Volksporsche.
Ja, ja. Ja, Volkswagen. Ja, ich kann mich noch. Ja, die Autos waren ja. Ja, gut. Mittlerweile, wenn man so einen in richtig gutem Zustand sieht, jetzt mal abgesehen von einem 6, das ist ja schon dann immer, das ist ja mittlerweile schon
80 bis 100.000 Euro sind die im Moment, liegen die.
Die 6er, ne?
Ja, nicht die normalen 6er.
Ja.
Sobald die sportlich umgebaut sind.
Noch
oder,
viel mehr, ne?
Ja, wenn du einen echten GT findest, bist du bei über 300.000 inzwischen.
Ja, Wahnsinn. Aber ich finde den insgesamt, das war ein Auto, in der zu meiner Zeit, so in den 80er, 90er Jahren, wurdest du ausgelacht mit so einem Auto.
Die waren ganz billig.
Die waren ganz, ganz billig. Die wollte kein Mensch haben.
Nee, die gab es dann als 1.7er mit diesem Typ-4-Motor drin.
Ja, ja, genau.
So 80 PS. So, genau. Das war so, das ist nicht dein Ernst, dass du so einen VW Porsche fahren
willst. Die Sitze da drin waren auch so zwei Teile,
die einfach
irgendwie
nur in die Rückwand gedübelt waren.
Und das war vom Material ja auch nicht besser als im VW-Bus.
Nee, war es auch nicht.
Ne? Also sorry, ne, so.
Nee,
weißt du. Und jetzt ist das aber alles so geil reduziert und so eine besondere Form, nee,
das Problem, das ist wieder, die hatten keinerlei Marktwert und sind einfach kaputt gefahren worden.
Ja, ja, ja.
Und jetzt findet man einen guten.
Ja, ja, also ich weiß nicht, also in den 6 Jahren hier habe ich bei dir gar keinen gesehen. Ne?
So ist das. Doch, ich hatte einen 914-6 GT-Umbau von Freisinger hier, in Orangen. Der hat auch über 100 gekostet. Kannst du dich nicht dran erinnern, vor 3 Jahren?
Kann sein, ja. Ja, ja, gut.
Und 2,7 Liter Motor.
Ja, der war ein bisschen wild, ne? Ja. Der war ein bisschen breit und so, ne?
Ja,
so voll. Stimmt, GT, ja, 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 jetzt erinnere ich mich. Stimmt.
Genau. Stimmt. Und so einer als echter GT kostet über 300.000.
Ja, mir würde ein ganz normaler mit einem kleinen Motor ja erreichen und einer witzigen 70er-Jahre-Farbe.
Nee, siehst du nicht mehr. Würde mich nun interessieren.
Ja?
Gar nicht.
Ich würde den, weißt du, wie ich ihn gut finden würde? In diesem, der gab so einen Beige-Weiß.
Nee, weißt du, wie dieses Schuko-Modell in Orange. Einfach mit Radkappen.
Mit
Orange so. Ja. Aber mich reizen die null, die Autos, gar nicht.
Echt?
Überhaupt nicht.
Also ich finde die mittlerweile tatsächlich stylisch.
Wie man sagt, kannst mir nackt auf den Bauch binden, passiert nichts.
Oh Gott, also mit diesen Bildern entlassen wir euch heute mal. Also.
Tschüss, ist auch schön warm draußen.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.